Das Wort Gottes für diesen Sonntag finden wir in der Apostelgeschichte in Kapitel 12 und dort in den Versen 1 bis 17. Dort lesen wir: Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Wachen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein, und Licht leuchtete auf in dem Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und 2. Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit, und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Als er aber an das Hoftor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie, es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte, und sprach, verkündet dies dem Jakobus und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Nach dem Gebet wollen wir unseren Gott ehren mit einigen Liedstrophen aus dem Lied Nummer 3 in unserem grünen Liederbuch. Diese 4 Verse gemeinsam singen Unser Vater in dem Himmel. Und ich lade Sie ein, zum Gebet und zum Anbetungslied aufzustehen. Lebendiger Gott und Vater, es ist uns auch an diesem Morgen ein ganz, ganz großes Geschenk, dass wir hier an diesem Ort, in diesem Raum zusammenkommen dürfen mit vielen, die deinen Namen kennen und dich ehren und in Jesus Christus ihre Mitte und ihr Ziel haben. Und wir danken dir für dieses Vorrecht, hier sein zu dürfen. Wir schließen die bewusst mit ein, die diesen Gottesdienst, diesen Augenblick mitverfolgen, an den unterschiedlichsten Orten oder zu einem späteren Zeitpunkt ihn hören und aufnehmen werden, und bitten, dass sie einen Teil an Segen mitbekommen von dem, was du uns hier schenkst. Wir danken dir, dass wir an diesem Ort deinen Namen nennen dürfen, dass wir dich preisen können und dass wir dich anbeten können als den Herrn und Gott über Himmel und Erde. Wir danken dir, dass du alle Macht hast, alles zu tun, was du dir vorgenommen hast. Wir stehen vor deiner Souveränität und beten dich in deiner großen Autorität an. Danke, dass du auch über unserem kleinen Leben deine Pläne und Gedanken hast. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen mit all dem, was uns bewegt, persönlich, in der Gemeinde, in unserem Land. Du bist ein Gott, der hört, der erhört und Handlungsvollmacht in allem besitzt. Danke für diesen Trost, danke für diese Zuversicht, danke für dieses Glaubenswissen. Und so ehren wir dich auch an diesem Morgen hier in unserer Mitte. Freuen uns an dir, unserem Gott, an deiner Weisheit, an deiner Macht und an deiner Liebe. Gelobt seist du, unser Gott. Amen.
Eine entkommt in die Freiheit, drei andere werden wieder eingefangen. So war eine Zeitungsnachricht überschrieben. Es geht nicht um Menschen, sondern um ausgebüxte Kühe. Ausgebüxte Kühe, so heißt die Mitteilung, Narrenpolizei stundenlang. Bringt eine Kuh, so die Zeitungsmitteilung, ihr Gewicht erst einmal in Schwung, entfaltet sie mächtig Kraft. Und so gestaltet sich der Einsatz von Polizei und Feuerwehr im sächsischen Markersdorf ausgesprochen schwierig. Vier Kühe büchsen aus und wollten sich trotz Straßensperrung nicht einfangen lassen. Ein entflohenes Tier entkommt über die polnische Grenze. Vier Kühe, gleiche Rasse, alle Kuh aus Kuh. Keine ist besonders. Keine hat besondere Eigenschaften, keine ist besonders klug. Und da stelle ich mal, ich habe jetzt keinen Test bei den Vieren gemacht. Ehrlich gesagt, ich kenne sie gar nicht persönlich, die vier Kühe. Aber doch macht so einen Unterschied, was sie erlebt haben. Mal davon abgesehen, dass es vielleicht für die vierte Kuh durch ein Grenzabkommen mit Polen natürlich wahrscheinlich nicht lang gedauert hat, bis sie wieder ausgeliefert wurde und dann das Schicksal der anderen Kühe teilte. Aber diese Frage, warum die Wege so unterschiedlich verlaufen, die stellt sich ja beim Lesen dieses Textes. Wir haben zwei Apostel, zwei Zeugen Jesu Christi, zwei, die den Namen Jesu bekennen, trotz schwieriger Verhältnisse. Und Gott führt in seiner Souveränität die beiden ganz unterschiedlich. Der eine kommt um, der andere wird durch ein Wunder gerettet. Deswegen habe ich diesen Apostelgeschichte-Abschnitt überschrieben für diese Predigt. Derselbe Herr, der gleiche Glaube, ein Evangelium, einer stirbt und einer wird gerettet. Wir sind ja fast am Ende des sogenannten petrinischen Teils. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, wann wir mal begonnen haben. Es gab ja zwischendurch nicht ernst gemeinte Prophezeiung von dem Herrn zu meiner Linken. Er wisse nicht, ob die Apostelgeschichte abgeschlossen wird, was den Sonntagsgottesdienst von Rainer Wörz betrifft, bis der Herr kommt. Also jetzt wird's eng so langsam. Noch einmal, dann haben wir es geschafft, in den gesamten paulinischen Teil ab Apostelgeschichte 13, also Namen wollte ich jetzt ja keinen nennen, ne? Apostelgeschichte 13, den habe ich ja schon mal gepredigt in der Bibelstunde. Also wir schließen mit diesem Apostelgeschichte 12 Teil ab. Da steht dann noch der Tod des Herodes Agrippa aus. Und wir haben ja gesehen, dass die wichtige Weichenstellung in die Heidenwelt, in ein Evangelium, das allen Menschen gilt. Und es ist so wichtig, ich erinnere Sie nochmal an den Schlüsselvers der Apostelgeschichte, der Taten der Apostel. Apostelgeschichte 1, Vers 8, dass das Evangelium hinausgehen wird, ihr sollt meine Zeugen sein, Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an die Enden der Erde. Und die Apostelgeschichte hat ja deswegen auch ein offenes Ende, weil sie ja nur die Jahre, sagen wir mal, 32 bis 62 umfasst. Aber der Lauf des Evangeliums geht ja weiter, bis heute. Und so ist es auch zu uns gekommen und wir können uns darüber freuen. Ja, Herodes Agrippa, bei dieser ganzen Familie, irgendwie liegt man meistens richtig, wenn man sagt, das waren Gewalttäter. Da gibt's so viele verschiedene Herodes, dass man manchmal gar nicht weiß, welcher ist nun genau gemeint, wenn man denn überhaupt mehrere kennt. Nun, am bekanntesten ist sicherlich der Opa dieses Herodes Agrippa des Ersten, der hier geschildert wird. Das war Herodes der Große, der den Kindermord zu Bethlehem befahl. Und der zu Jesu Geburtszeiten lebte. Also jetzt hier geht's um den Enkel. Wir sind in der Zeit, so circa 10 Jahre nach der Kreuzigung Jesu. Herodes Agrippa, das ist so eine ganz spezielle Figur auch. Er lebte 10 vor Christus bis 44 nach Christus. Sein Tod wird uns ja auch in der Bibel bezeugt. Also mit 54 war er gestorben. Und durch gute Connections, weil er lang in Rom lebte und Verbindung hatte zum Kaiserhaus, also etwa zu Caligula, das ist mein persönlicher Freund, Caligula, der herrschte von 37 bis 41, der setzte ihn dann auch nach der Absetzung von Pontius Pilatus im Jahr 36, 37, setzte ihn als Tetrarch, als Vierfürst über Teile des Reiches seines Opas Herodes des Großen wieder ein. Und ab 41, da war dann der neue Kaiser Claudius auch wieder ein Spätzel von unserem Herodes Agrippa. Und da hat er sogar seinen Machtbereich erweitert, sodass für wenige Jahre noch einmal sozusagen unter der Oberherrschaft Roms das Reich Herodes des Großen unter seinem Enkel Herodes Agrippa dem Ersten entstanden ist. Er hatte den typischen, so die Geschichtsschreiber, Regierungsstil eines orientalisch-hellenistischen Herrschers. Und er hat versucht natürlich sich auch, und das ist immer so erstaunlich, das sieht man bis in unsere Zeit, dass Diktatoren, Despoten, Machthaber, die sonst aber wirklich ohne mit der Wimper zu zucken Menschenleben beenden lassen können, muss man genau genommen sagen, oder die auch furchtbar foltern lassen, dass sie doch zugleich auf einer anderen Seite unheimlich buhlen um die Anerkennung und die Bewunderung des Volkes. Das ist vielleicht eine Kompensationshandlung, jedenfalls Herodes Agrippa der Erste bei aller Grausamkeit und aller Brutalität, die er auch hatte, versuchte er doch auch dem Volk zu gefallen und insbesondere eben auch dem frommen Volk, und deswegen hat er dann auch sich entschlossen, gegen die Gemeinde, die ja aus der Sicht der frommen Juden Heretiker waren, Irrlehrer, Blasphemiker, Gotteslästerer. Denn Jesus war nicht der Sohn Gottes. Gott hat gar keinen Sohn. Und Jesus war auch nicht der Messias. Er war nicht einmal der Prophet. Er war einfach ein Verführer. Und deswegen hat er sich lieb Kind gemacht, indem er gegen die Gemeinde vorgegangen ist und zunächst den einen der beiden Zebadaiden, Jakobus, das gleiche Problem wie bei Herodes, Jakobus gibt es auch so viele wie bei der Herr Müller. Oder ich denke noch an meine frühe Arbeitsstelle. Wissen Sie, in Indien, da heißen alle irgendwie mehr oder weniger Singh, der Herr Singh, ja, aber das sagt gar nichts in Indien, ja. Ihr wart ja gerade in Indien, ich weiß nicht, ob ein paar Singhs getroffen haben. Und dann gibt es auch noch in diesen Ländern die Eigenschaft, dass man den Namen des Vaters vorne dran setzt, des Großvaters, des Urgroßvaters, des Ururgroßvaters. Also wir hatten Akten, die waren, ich habe es einmal gezählt, der Vorname dieses Herrn Singh waren 127 Buchstaben. Ich weiß nicht, ob er ihn selber eigentlich aussprechen konnte. Einfach der Herr Singh, ja. Und bei Herodes dem Großen und Jakobus, das ist auch so ein bisschen in der Bibel, da kommen so viele vor. Also das ist Jakobus, der Bruder des Johannes. Und den hat eben Herodes Agrippa töten lassen im Jahr 41. Im Jahr 44, Entschuldigung. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, so können Sie in unserem Text nochmal nachlesen, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Also wir sind im Frühjahr, Passafest, Tage der ungesäuerten Brote. Und jetzt, ganz anders wie bei Jakobus, geschieht ein Wunder. Zunächst einmal nicht, scheint den gleichen Verlauf zu nehmen, ein kleiner Aufschub, sonst wäre er vielleicht schon umgebracht worden, in einem Schauprozess verurteilt und dann auch umgebracht worden. Aber durch diese hohen Feierlichkeiten verzögerte sich das dann. Und wir lesen dann in Vers 4, wie er ins Gefängnis gebracht wurde. Und dann, was für ein Aufwand. 16 Mann haben den bewacht. 4 Abteilung A, 4 Männer, die haben sich sicherlich auch abgewechselt. Aber da wird deutlich, die Obsession, die Besessenheit, der darf uns auf keinen Fall entwischen. Und die Schrift hat natürlich hier die Intention, entspricht ja auch der Wahrheit, zu zeigen, die Situation war menschlich hoffnungslos. Da gibt's kein Entkommen mehr. Da klappt nichts. Aber unmöglich bedeutet nicht, dass man nicht dafür betet, denn Gott ist der, der das Unmögliche möglich machen kann. Bewundernswert ist auch die Gemeinde, sie sagt nicht, naja, bei Jakobus haben wir auch gebetet, hat nichts gebracht oder es ging so schnell, dass man gar nicht richtig starten konnte. Sondern sie sagen, wir wissen nicht, wie der Herr das jetzt macht. und sie haben dann auch im Nachhinein Recht behalten, wobei, ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich diese Passage lese, und manche mussten ja auch schmunzeln, wo Petrus dann an der Tür klopft und die Magd aufmacht und die Gemeinde betet und betet und betet, und dann kommt die, ich weiß auch nicht, warum die Tür nicht aufgemacht hat, aber naja, ist auch egal, und die stürmt rein, es ist Petrus, und nein, es ist sein Engel. Da glaubt's die Gemeinde gar nicht. Manchmal betet man für was und glaubt gar nicht, dass es geschehen kann. Ja? Aber ich finde es immer irgendwo eine ganz witzige Geschichte, dass das dann so geschehen ist. Also er wird streng bewacht. Nach dem Passafest soll dann ein Schauprozess stattfinden. Ich weiß nicht, ob Sie mal Bilder gesehen haben. Nach dem Attentat auf Hitler, 20. Juli 1944, gab es ja auch die Schauprozesse, zum Beispiel gegen den Oberbürgermeister von Dresden, der in der Verschwörung beteiligt war, Gördeler, wie die vorher gefoltert haben und dann ohne Gürtel mit zu großer Hose vor Freisler, diesen Vollstreckungsrichter, muss man eigentlich sagen, des NS-Regimes gestellt haben, der die niedergebrüllt hat, und die konnten eigentlich überhaupt nicht sich richtig äußern. Vor allem musste immer mit zwei Händen die Hose halten. Ja, man hat ja so richtig gedemütigt und zusammengeschrien, und es gab ein paar Mutige, die trotzdem einige Sätze, bevor dann Freisler wieder schrie, herausbringen konnten. Also so ein Schauprozess sollte wahrscheinlich auch noch stattfinden, und sie wollten ihn, das Urteil stand schon fest, natürlich dann auch umbringen. Sie beteten ohne Aufhören. Und was mich bei dem Bericht, also das war jetzt die Gemeinde, auch überrascht, ich weiß nicht, wie Sie das empfinden, ich nehme mal an, die meisten von uns haben noch nicht angekettet an vier Wachen eine Nacht im Gefängnis verbracht, oder? Man braucht sich jetzt nicht melden, wenn Sie im Gefängnis waren, es geht nur ums Angekettetsein zwischen vier Wachen. Und er schläft. Das finde ich auch immer so erstaunlich. Entweder war er so erschöpft von all dem, was die letzten Tage da so eingestürmt ist, oder, und das kann ich mir wirklich vorstellen, Gott hat ihm eine besondere Ruhe gegeben. Gott, so der Vater von Corrie ten Boom, gibt die Kraft nicht im Vorhinein. Also Sie können sich jetzt wahrscheinlich für Ihre Zukunft auch Situationen vorstellen, wo Sie sagen, wie soll das bloß gehen? Und Sie fühlen sich dann ohnmächtig und schwach und spüren gar nicht viel von Gottes Kraft und Zuversicht. Aber der Vater von Corrie ten Boom sagte den Töchtern, Gott gibt die Kraft dann, wenn wir sie brauchen. Und das haben sie dann auch später erlebt. Also er bekommt eine besondere Gnade, so deute ich das jetzt mal mit. Er kann im Gottesfrieden schlafen, obwohl der irdische Tod vor der Tür steht. Nun, Vers 7, ein Engel kam herein. Die Übersetzung der Engel ist immer falsch, weil der Engel des Herrn ist im alten Bund der Herr Jesus, und im neuen Bund gibt es den Engel, den einen besonderen Malach Yahweh, gar nicht, sondern es ist unbestimmt, der Artikel fehlt, ein Engel des Herrn kam herein und muss den Petrus anschubsen, und dann kommt das Wunder, die Ketten fallen einfach ab, der Engel brauchte nicht einmal die Kombination zu wissen. Petrus dachte, er träumt das alles, und dann gehen die da raus, das Tor öffnet sich von selber. Er denkt kurz nach, das finde ich auch schön, dass wir immer wieder auch bei Zeichen und Wunderhandlungen Gottes sehen, dass Gott den Menschen nie völlig rausnimmt. Es geschieht nicht nur, sondern der Mensch ist immer beteiligt. Ich nenne das Kooperationsmodell Gottes. Ganz besonders deutlich wird das bei der Auferweckung des Lazarus, der ja umwickelt war wie ein kleiner Pharao und so da ins Grab gelegt wurde. Und dann geschieht ja das Wunder, dass die Geistseele aus dem Totenreich wieder in diesen von Krankheit zerfressenen und erstorbenen Leib zurückkommt, er wieder gesund wird. Und dann schwebt er ja heraus, weil der war ja vollkommen umwickelt. Der kann ja nicht laufen. Und da liegt er nun, und dann sagt der Herr, bindet ihn los und helft ihm gehen. Ein Bild übrigens auf die Seesorge, die Menschen, die zum Leben gekommen sind, gehfähig im Glauben machen soll. Ja, aber also wer eine Geistseele vom Totenreich zurückbringt und einen erstorbenen Leib wieder beleben und gesund machen kann, der hätte doch auch die Binden abfallen lassen können, oder? Und ihn auf die Füße stellen. Aber nein, Gott will den Menschen in seinem ganzen Handeln seine Leute beteiligen. Er will auch nicht das Denken ausschalten. Petrus muss nachdenken, was mache ich jetzt, was ist sinnvoll? Und er kommt auf die Idee, in das Haus Johannes Markus oder der Eltern, der Mutter des Johannes Markus zu gehen. Und da kommt dann eben diese Geschichte, die ich schon kurz skizziert habe, die Rode, die vor Freude die Tür nicht aufmacht. Und die anderen erklären sie für Balabala, du bist von Sinn, hast Joint geraucht, weiß nicht. Doch sie bestand darauf. Es ist sein Engel. Jetzt muss man allerdings eins wissen zur Ehrenrettung der Gemeinde, die da betend versammelt war in diesem besonderen Haus, dass es damals, und Sie können selber überlegen, ist das biblisch oder nicht, ein Stück weit sicherlich, dass es damals allgemein im Judentum verbreitet war, zu glauben, dass jeder Mensch einen persönlichen Schutzengel hat. Also wenn man die, wenn das stimmt, und wir könnten die jetzt sehen, dann säßen da immer zwei, oder ich weiß nicht, ob die sitzen, vielleicht schweben die auch über ihnen. Ja? Also ich habe Ihnen mal von Arnold Fuchtenbaum ein Zitat mitgebracht, der das bestätigt. Es gibt im Judentum allgemein die Ansicht eines persönlichen Schutzengels. Er sieht aus wie der Mensch, den er behüten soll. Und Strack-Billerbeck, das sind zwei Theologen, die vor fast 100 Jahren vor allem die rabbinischen Quellen beleuchtet haben, sagen, Schutzengel besonderer Art sind diejenigen, also das schließen sie aus der rabbinischen Literatur, die das Ebenbild ihres Schutzbefohlen an sich tragen und ihnen vorausgehen. Also das wurde geglaubt und insofern erklärt sich natürlich ein bisschen mehr, es ist sein Engel, es ist nicht er selber. Eins stimmt jedenfalls, und das bestätigt der Herr, dass zumindest für Kinder ein persönlicher Engel bezeugt wird. Das finden Sie in Matthäus 18, Vers 10, das sagt der Herr aufklärend, denn ich sage euch, dass ihre Engel, der Kinderengel, in den Himmeln alle Zeit oder in dem Himmel alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen. Kann also gut sein, dass wir, das kann nicht nur gut sein, das ist so, dass wir enger mit der unsichtbaren Welt verknüpft sind, als wir uns das vorstellen können. Ob nun jeder wirklich einen persönlichen Schutzengel hat, naja, manche brauchen das ganz dringend bei ihrer Fahrweise etwa im Straßenverkehr, ja. Oder aber da ist nun wirklich bei den Kindern, da ist ja so oft haben wir das auch erlebt mit unseren Kindern, dass du sagst, oh, das war jetzt aber knapp. Das war jetzt aber knapp. Ja? Mir erzählte ein Verkündiger, der im frommen Elternhaus aufgewachsen ist, und Zweifel hatte und auch verzweifelt am Leben übrigens war, der Zweifel hatte am Glauben als junger Mann oder als Jugendlicher und auch generell sehr niedergeschlagen, depressiv war, dass er sich vor einen Zug werfen wollte. Und der Zug fährt, ich weiß nicht, wo das jetzt nun genau war, jedenfalls er will sich vor den Zug werfen und da war aber niemand und plötzlich stößt ihn jemand zurück. Da ist niemand. Da hat ihn irgendjemand aus der unsichtbaren Welt zurückgestoßen. Ein andermal, der gleiche Bruder, der auch viel hier verkündigt hat, er fällt von einem hohen Baum und die anderen berichten ihm, du bist heruntergeschwebt wie eine Feder. Er selber hat es nicht so empfunden, aber wie eine Feder, als hätte dich jemand getragen. Also solche Eingriffe gibt es und hier erlebt Petrus eben auch, dass der Engel die Sache für ihn erledigt, dass er befreit wird und dass er auf diese Weise gerettet wird. Nun heißt es am Ende unseres verlesenen Textes, Sie können auch noch mal nachschauen, dass er flieht. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Und wir müssen uns jetzt vergegenwärtigen, dass die Akta, die Apostelgeschichte, geschrieben wurde zu einer Zeit mit großer Wahrscheinlichkeit, als die Apostel Petrus und Paulus, vor allem Paulus, auch vor Gericht in Rom standen. Und nicht wenige sagen, es war auch eine Art Rechtfertigungsschrift, um was handelt es sich eigentlich bei der Bewegung der Christen? Und einen anderen Ort, da hat man dann Rom nicht genannt, weil die Überlieferung ist sich eigentlich einig, dass Petrus im Jahr 41 dann Jerusalem verlassen hat, das steht ja in der Bibel, aber dann die außerbiblische Überlieferung, er ging dann über verschiedene Etappen nach Rom und war, und das ist jetzt katholische Ansicht, aber es ist historisch gar nicht falsch unbedingt war, mit Unterbrechung vom Jahr 42 bis 67 überwiegend im römischen Raum tätig, bevor er dann zusammen mit Paulus unter Nero den Märtyrertod erlitt. Aber das war jetzt mal so die Hintergrundgeschichte. Das, was hier eben so auffällt, ist, und das will ich noch mal kurz benennen, der eine wird hingerichtet und der andere wie durch ein Wunder gerettet. Allerdings 25 Jahre später wird Petrus auch hingerichtet. Also es war jetzt 25 Jahre mehr irdisches Leben, mehr Dienst. Man könnte jetzt fragen, ja, warum hat der Herr das auch bei Jakobus nicht getan? Und ich möchte noch einmal betonen, an den beiden lag es ja nicht. Beide waren Apostel, beide waren auch Sünder. Ich erinnere nur an die Verleugnung durch den Petrus. Da hätte man, wenn man die biblische Geschichte betrachtet, fast sagen müssen, da hat Petrus mehr auf dem Kerbholz von dem, was wir wissen, wie Jakobus. Er hat aber auch Böcke geschossen. Er wollte mit seinem Bruder zusammen ein Dorf wie Elia mit Feuer vom Himmel vernichten und Jesus weist es schroff zurück. Sie haben auch Glaubenshöhepunkte. Denken Sie nur an das Petruszeugnis: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, in Caesarea Philippi des Petrus. Jakobus war bereit zu sterben. Das wird ja zwischen den Zeilen deutlich. Er hat dieser vermeintlichen Irrlehre nicht abgesagt, sondern war bereit zu sterben für den Namen des Herrn. Beide waren auch Erwählte und Gerettete. Aber was war jetzt eigentlich der Unterschied? Warum macht's Gott beim einen so und beim anderen so? Waren beides Glaubensmenschen, beides Apostel. Es gibt objektiv keine Unterschiede. Die Antwort ist, es ist Gott, der ganz souverän im Leben handelt und führt. Ganz unterschiedlich. Und Sie mögen jetzt vielleicht enttäuscht sein. Warum? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich habe dieser Tage einer an Krebs erkrankten Frau geschrieben. Sie bekommt gerade eine Chemo im wöchentlichen Takt nach der anderen. Sie hat mir geschrieben, die Chemo ist für mich die Hölle. Nach dem ersten Mal hat sie gesagt, lieber sterben. Und hat sie schon einige Einheiten überstanden. Ich schrieb ihr dann jetzt zurück, letzte Woche, warum du so unten durch musst, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, Gott liebt dich, auch wenn wir das hier nicht immer zusammenbringen und verstehen. Das ist natürlich sehr schwer. Wir ahnen Zusammenhänge und die Schrift gibt uns auch Hinweise, aber zutiefst verstehen tun wir Dinge oft nicht. Die Mutter, die mit 35 als Mutter von drei kleinen Kindern stirbt. Ja, warum hat der Herr hier nicht eingegriffen? Und es gibt so viele Dinge, wo man sich fragen könnte, warum macht Gott das so? Gestern Abend hatten wir eine kleine Geburtstagsfeier und da musste ich bei einer Frage, der da geehrt wurde, der hat eben auch Fragen beantwortet und irgendwie ging es um besondere Ereignisse, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Frage hieß. Und da ging es darum, dass er einmal als Bauernsohn an Heiligabend vom Vater, angewiesen wurde, mitzuhelfen beim Bauen eines Pferchs, eines Stalls. Ja? Und das hat ihm furchtbar gestunken und ich kann mir vorstellen, mir hätte das noch viel mehr gestunken wahrscheinlich. Und er grummelte da so den Tag über rum, aber was half's, der Vater blieb darauf. Und am Abend in diesem Gatter oder was sie da gebaut haben, wurde dann zu seiner Freude ein Wunsch, wo er gedacht hat, das wird nie erfüllt werden, erfüllt. Er hat einen Pony bekommen. Und da war natürlich der ganze Tag und das Bauen und da war alles in einem anderen Licht, überglücklich. Schauen Sie, das ist jetzt natürlich, aber so wird es sein, wenn wir beim Herrn sind. Ich kann Ihnen vieles nicht erklären, aber von Gott her gesehen weiß ich aus Liebe, aus Zuwendung. Und das ist sehr wichtig, dass wir das hier auch erkennen, dass wir nicht sagen, ja, also irgendwas muss ja doch bei dem Jakobus gewesen sein. Vielleicht hat er nicht richtig geglaubt oder die Gemeinde nicht intensiv genug gebetet oder war doch irgendeine Sünde noch, dass Gott so durchgegriffen hat und irgendwas muss vielleicht bei Petrus besser gewesen sein. Nein, es ist Gottes Souveränität. Völlig verquer ist natürlich die Vorstellung, dass Gott, also das wäre ja Wahnsinn, falls das aber einer denkt, sage ich es doch mal, ja, Gott wollte bei Jakobus auch, konnte aber nicht. Das ist natürlich totaler Quatsch. Gott kann tun und lassen, was er will. Jetzt lösen wir uns mal oder versuchen uns mal zu lösen von unserer irdischen Perspektive, von der Perspektive des Menschen ohne den Glaubenshorizont. Und ich frage, war es wirklich schlechter, früher zu sterben, um beim Herrn zu sein? Das ist eine Frage des Standpunkts, der Perspektive, des Beobachtungszeitraumes. Also, wenn das, was die Bibel bezeugt, wie es beim Herrn ist, wahr ist, und daran haben wir keinen Zweifel, dann hat doch Jakobus eigentlich das bessere Los erwählt. Paulus blickte in die Welt bei Gott. Und was sagt er danach? Da will ich auf keinen Fall mehr hin. Nee, lesen Sie doch Philipper 1,23. Ich habe Lust, lieber jetzt als, lieber heute als morgen abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Es ist weit besser. Wir haben schon manchmal diesen Witz von den zwei über 90-Jährigen, die lang gelebt haben, erzählt. Ist also nicht real, aber illustriert doch irgendetwas, wie die beiden dann oben im Himmel ankommen und der Mund steht offen, die Augen stehen offen, sie staunen angesichts der Herrlichkeit und der Schönheit dieser Welt, worauf dann der Opa zur Oma murmelt, das hätten wir alles schon viel früher haben können, wenn du nicht mit deinen elenden Knoblauchzehen gewesen wärst. Da wird etwas deutlich. Wir haben eine verschrobene Perspektive. Das eigentliche Leben ist beim Herrn. Da werden wir nicht reduziert, sondern da entfaltet sich's nochmal. Also, man muss, wenn ein Glaubensmensch stirbt, eigentlich nicht den bedauern, der gegangen ist, sondern die, die zurückgeblieben sind. Und das dürfen wir uns immer wieder zusagen. Polykarp von Smyrna etwa, der 155 nach Christus, dem heutigen Izmir ist es Smyrna, den Märtyrer erlitt, sagt zum Statthalter, der ihm mit allem Möglichen droht, du verhilfst mir nur zu einem besseren Leben. Du verhilfst mir nur zu einem besseren Leben. Und insgesamt 10, 11 Märtyrer werden an diesem Tag hingerichtet, grausam zum Teil umgebracht. Und die Gemeinde feiert am Abend ihre Dies Natalis, ihre himmlische Geburt. Ein Freudenfest. Sie haben es geschafft. Ich meine, Sterben kann sehr grausam sein. Ich habe da so gut wie keine Erfahrung, aber was ich mir so vorstellen kann, wir wissen nicht. Aber da wird Gott Gnade geben. Er bringt uns durch. Aber danach sind wir beim Herrn. Also Jakobus hat nicht einmal unbedingt das schlechtere Teil erwischt. Aber trotzdem stellt sich ja die Frage, und der kann uns auch zur Anfechtung werden, warum Gott so unterschiedlich führt, so ganz individuell. Ich denke auch an unsere Erfahrung der letzten Jahre und Jahrzehnte hier in diesem Haus. Ich denke etwa an Bruder Friedhold Vogel, mit dem ich noch Ende der 90er zusammen Osterkonferenzen, das waren so meine ersten Schritte mit hier, gehabt habe. Und der dann ja an dieser fast diabolischen Krankheit ALS erkrankt ist. Und bei ihm hat es nicht in den Endteilen, wie sagt man nochmal, also Hände, Füße, bitte? Gliedmaßen, ja, ist gut, wenn man Andreas neben sich sitzen hat. Natürlich bei Markus auch, der hat es auch gewusst, ne? Und, sondern bei ihm, das muss ich vorstellen, deswegen sage ich diabolisch, setze diese Krankheit gleich zentral im Mundbereich ein. Man konnte nicht mehr reden dann relativ schnell. Und Gott hat nicht eingegriffen, trotz vieler Gebete. Und dann denke ich an Bruder Martin Henninger, inzwischen ist er auch beim Herrn, den Gott mit einem Kindskopf großen Tumor im Nierenbereich spontan geheilt hat. Allerdings hat er mir erzählt, Gott hat ihn ganz schön hängen lassen, in Anführungszeichen zappeln lassen. Und auf dem Spaziergang, so das Zeugnis von Martin Henninger, wo er gesagt hat, Herr, ich bin bereit zu sterben, hat sich viel mit der Ewigkeit beschäftigt und hat sich sogar jetzt richtig gefreut, heimgehen zu dürfen. Und auf dem Spaziergang, wo er Gott sein Ja gibt, ich bin bereit zu sterben, ich höre auf zu kämpfen, spürte, wie innerlich ein Ruck durch ihn geht und er wusste, jetzt ist etwas geschehen, nächste Untersuchung, nichts mehr festzustellen. Er konnte noch jahrzehntelang weiter dienen. Das gilt nicht nur individuell, das gilt auch für ganze Gemeinden. Werner de Boer sagt, während Antiochia, das ist die Gemeinde, wo dann sozusagen die Missionsreisen, von der die Missionsreisen des Paulus ausgegangen sind, während Antiochia blühte, geht Jerusalem durch Angst und Leiden. Und es ist bis heute so geblieben. Wir sitzen ganz gemütlich hier. Und während wir so gemütlich hier sitzen, mehr oder weniger aufmerksam, gibt es Geschwister in Nordkorea, in islamischen Ländern, die furchtbar leiden und gequält werden um des Glaubens willen. Warum? Haben die was verbrochen und wir nicht? Oder umgekehrt? Gottes Souveränität. Und das ist eine der elementaren Vertrauens- und Glaubensfragen, dass man im Vertrauen auf Gott ein Ja findet zu seiner persönlichen Lebensführung. Sind wir versöhnt mit unserer Lebensführung? Haben wir ein Glaubensja zu dem Päckchen, das Gott uns zum Tragen gegeben hat? Sind wir einverstanden mit unseren Limitierungen, Begrenzungen, unserem zugeteilten Feld, unserem Arbeitsbereich? Oder leben wir in einer Hätte-Wenn-Wunsch-Welt? Hätte ich bloß, wäre bloß, wäre ich größer, wäre ich kleiner, wäre das anders gekommen, könnte ich doch, wäre ich doch der. Der Wunsch, ein anderer zu sein, ein anderes Leben zu führen, ist eigentlich ein Misstrauen Gott gegenüber, dass er mir ein minderwertigeres Leben gegeben hat. Und das ist überhaupt nicht so. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum und wieso, aber ich weiß, Gott liebt uns. Und ich weiß, dass er jeden so führt, wie es am besten für ihn ist. Fragen bitte, wenn wir bei ihm sind. Das ist Vertrauen. Verstehen Sie alles, was der Arzt vielleicht bei einer schweren Krankheit als Therapie vorschlägt? Oder wenn er Ihnen die Diagnose sagt mit seinem Fachchinesisch, also die könnte es ja heute viel besser wie früher, aber wenn er Ihnen die Diagnose sagt, da verstehen wir doch zum Teil nur Bahnhof. Und warum mache ich dann vielleicht, wenn wir jetzt gerade bei dieser Frau da mit der Chemotherapie, warum lasse ich mich vielleicht trotzdem auf einen ganz schmerzhaften Weg ein? Weil ich den Ärzten oder dem Arzt vertraue, dass er nicht das Böse mit mir vorhat, nicht das Schlechte, sondern es gut meint. Deswegen bin ich auch bereit, Schwierigkeiten, Nöte zu ertragen. Und das ist Glauben. Und das ist übrigens, da steht der Himmel still. Ich meine, wenn Sie im Lotto gewonnen haben, Pumperls gesund sind, alles läuft. Ich meine, Lotto ist sehr unwahrscheinlich, weil wir spielen ja nicht Lotto, aber nur mal so als Bild, ja. Im Urlaub, blaues Meer, barfuß, die Wellen plätschern so heran. Dann zu sagen, Herr, ich lobe dich, das ist schön, vergessen wir leider oft genug auch. Aber was meinen Sie, wie der Himmel stramm steht, wenn ein Mensch viel Schweres und Ungerechtigkeit erfährt und dann sagt, Herr, und dennoch bleibe ich bei dir, du meinst es gut, ich vertraue dir. Wenn man im Himmel weinen kann, dann weint der Himmel. Und lacht und freut sich. Sein tiefes Geheimnis, dass wir dieses Ja bekommen, ein Kennzeichen von Nichtakzeptanz und Unversöhntsein, ist das ständige Hadern mit Führungen, Verbitterung, darüber nicht wegkommen. Man hängt ständig in Vergangenheitsfragen, oft verbunden mit mein Leben wäre viel besser, wenn das und das so und so gelaufen wäre. Und man ist unzufrieden mit der jetzigen Situation. Bitte, ich will nicht einen Fatalismus in der Weise verkündigen, dass man nicht beten darf, dass Gott bestimmte Dinge, Lasten auch nimmt und ändert. Selbstverständlich. Aber es geht um ein grundsätzliches Ja zu so vielen Wegführungen, die wir selber nicht gewählt hätten, die Gott uns aber auferlegt hat. und dass ich daran nicht hadere, Schuldige suche oder irgendwelche Besonderheiten an mir festmache, sondern sage, das hat der Herr für mich vorgesehen. Dazu sage ich ja. Man kann zum Beispiel auch unter seiner schlechten Begabtheit leiden. Dass man nicht so ist wie andere, jedenfalls in bestimmten Bereichen. Fragt sich immer, warum ist das bei mir nicht so? Es muss nicht immer aktives Leiden sein, es kann auch ein Eindruck sein, ich werde zurückgestellt, ich komme zu kurz, der Herr hat bei mir irgendwas vergessen. Also die Frage nach dem Glaubensjahr im Vertrauen auf Jesus zur Vergangenheit und zur Gegenwart ist eine elementare Frage. Ich kann nicht richtig laufen im Glauben, ich kann nicht richtig wettkämpfen, ringen, im Glauben zielorientiert vorangehen, wenn ich ständig mit der Vergangenheit und der Gegenwart unversöhnt bin. Sie alle kennen Leute und vielleicht auch in ihrem eigenen Leben Phasen, wo man vor lauter verstrickt sein, was wäre, wenn, hätte, dann, gar nicht richtig in der Gegenwart angekommen ist und gar nicht frei und fröhlich in die Zukunft leben kann. Kann man Auto fahren und dabei ständig nur in den Rückspiegel schauen? Das ist eine rhetorische Frage. Das ist eine rhetorische Frage. Natürlich nicht. Gut, man kann es, aber es wird nicht lang gut gehen. Man muss nach vorne blicken. Paulus sagt ganz pauschal, denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, jetzt könnte man sagen, ja gut, das ist so ein junger Kerl, ne? So, der hat noch nichts erlebt und da kann man so einen Quatsch schreiben. Zeitlich leicht, ja, Kerle, komm du mal ins Alter oder komm du mal eine schwere Krankheit oder Verfolgung. Nein, hat er alles erlebt. Geheimnisvolle Behinderung, von der wir nicht genau wissen, wahrscheinlich ein Augenleiden oder Epilepsie, keine Ahnung. Posttraumatische Störung durch sein Verfolgen von Christen. Er wurde gesteinigt, er wurde gefoltert, er wurde mehrfach verurteilt zum Tod. Schluss hat es ihn dann auch erwischt. Schauen Sie, das schreibt keiner, der keine Ahnung hat vom Leiden, vom Sterben. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, verschafft uns eine ewige, über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da kommt genau dieser Gedanke. Wenn man eine Gleichgewichtswaage nimmt, dann sagt Paulus, wenn ich all das Schwere, all die Leiden, all die Begrenzung, all die Nöte meines irdischen Lebens da reinlege, dann macht's so. Aber wenn ich dagegen sehe, was Gott, ich sage es auch dadurch, bewirkt, dann macht's so. Das fällt gar nicht auf. Das fällt gar nicht ins Gewicht. Das ist die Perspektive von oben. Und das gilt auch für unser Leben. Sie haben alle schon mal von diesem Bild gehört. Also wenn ein Teppich, es gibt ja Teppiche, die sind auf beiden Seiten so geknüpft, dass sie ein Muster bilden. Aber ich sage mal, ein normaler Teppich, weiß ich jetzt, ich habe davon keine Ahnung. Aber ein Teppich, der nur auf einer Seite ein Muster hat, der ist ja, wenn Sie ihn umdrehen, ein Chaos. Und so denke ich, ist es auch mit unserem Leben. Für uns ist vieles chaotisch, zufällig, irgendwelche Schicksalskräfte und Mächte. Aber von oben gesehen webt Gott sein Schmuckstück für die Herrlichkeit. Aber der Teppich ist noch nicht umgedreht. Man sieht jetzt oft nur diese Fäden, die irgendwie verlaufen. Und jetzt zu sagen, Herr, ich kann fast nicht mehr und ich will eigentlich auch nicht mehr. Es ist so schwer. Du weißt, wie das ist, du warst selber Mensch. Aber ich möchte dir danken und ein Ja haben. Da steht die Himmelswelt still. Das ist Anbetung. Als Abraham den Auftrag bekommt, seinen Isaak zu opfern, und wir wissen ja aus dem Hebräerbrief, dass er glaubte, dass Gott ihn aus Toten auferwecken wird, den Sohn, nachdem er ihn Gott gegeben hätte. Da heißt es, und da war ihm das Herz bange, mein geliebter Isaak, er sagt, ihr bleibt hier zu den Knechten und wir gehen hin anzubeten. Das ist Anbetung. Das ist Anbetung. Ich verstehe deine Wege nicht. Es ist Finsternis. Es fällt mir unsagbar schwer. Aber auf dein Wort hin will ich es tun. Und auf dein Wort hin will ich Ja sagen. Natürlich muss man vorsichtig sein, wenn man das anderen zuspricht. Da ist einer jung, gesund, erfolgreich, gut aussehend, anerkannt, lebt in einem intakten Umfeld und sagt dann einem, der so richtig unten durch muss, vielleicht noch klein, nicht gerade hübsch, sehr limitiert, einfacher Beruf, arbeitslos. Du musst das einfach alles aus Gottes Hand nehmen. Da muss man sagen, hättest du geschwiegen, wäre es besser gewesen. Aber für sich selber und vorsichtig auch anderen zu sagen, es geht alles von Gott aus Liebe zu dir. Und so müssen wir eigentlich Jakobus gar nicht bedauern. Und auch Petrus hatte in diesen 25 Jahren so etliches an Last und an Schwerem. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir nicht nur Zeugnisse haben, wie Gott wunderbar eingreift und dann die Sache doch noch wendet, ja, sondern dass auch ein Zeugnis sein kann, ich stecke eigentlich mittendrin in der Soße. Aber der Herr hält mich und der Name des Herrn sei gelobt. Das ist ein tiefes Zeugnis. Von einem Verkündiger habe ich gelesen, er sollte in einem Gefängnis eine Ansprache halten. Und irgendwie, als er die ganzen Knackis da vor sich sieht, da merkte er, meine ganzen salbungsvollen Worte kann ich hier alle vergessen. Hier alle vergessen. Und beim Vorgehen zum Rednerpult ringt er mit sich, was soll ich sagen, was soll ich sagen, Herr, was soll ich sagen? Wie willst du die Herzen erreichen? Das, alles, was ich vorbereite, ist alles nur grüner Tisch gewesen. Betrifft die Menschen hier nicht oder bewegt sie nicht. Und während er so betet und vorgeht, stolpert er. Und da zeigt ihm der Herr, du sprichst vom Hinfallen und vom Aufstehen. Hinfallen und Aufstehen. Waren ja alles Gefallene. Ich meine übrigens auch der das verkündigt hat. Nur die unten saßen, haben es im Zweifelsfall besser gewusst, dass sie Gefallene sind. Hinfallen, aber durch die Gnade des Herrn aufstehen. Der Herr trägt durch, der Herr gibt Kraft. Also machen wir es wie Paulus, vergiss, was da hinten ist und strecke dich aus zu dem, was vorne ist. Philipper 3, Vers 13. Die Vergangenheit abhaken, aber nicht einfach nur so, sondern geklärt im Lichte, im Blute Jesu Christi. Und dann darf ich auch die gegenwärtigen Verhältnisse aus seiner Hand nehmen und jetzt endlich aufgabenorientiert auf meiner Bahn laufen. Ich bin nicht verantwortlich für die Baustellen woanders, sondern ich habe meine Platzanweisung. Lauf! Das elende Vergleichen bringt uns nichts. Warum ist bei dem so? Warum läuft es da? Es gibt ja Geschwister, die fühlen sich berufen, an allen Baustellen, die der Herr so hat, vorbeizugehen und überall die Meinung zu sagen, möglichst noch öffentlich. Ich finde das in der Bibel nicht. Es gibt den brüderlichen Dienst, dass man sagt, du habt euch das wirklich gut überlegt. Aber ansonsten, ich habe meine Baustelle. Ich habe meine Baustelle, da habe ich befreit von der Last der Vergangenheit, geborgen in der Hand Jesu. Es kann auch sehr schwer sein, aber ich weiß mich gehalten geborgen. Ich habe meine Bahn, meine Zielrichtung, mein Ackerfeld und da will mich der Herr haben. Da darf ich freudig laufen. Manchmal mit schmerzverzerrtem Gesicht, mit mancher Anfechtung, mit mancher Last, aber ich darf laufen und es aus Gottes Hand nehmen. Wollen Sie das? Wollen Sie laufen? Oder wollen Sie Ihr Leben verdrödeln, indem Sie immer damit hadern, dass es nicht so gelaufen ist, wie Sie sich das vorstellen? Jagen Sie Wunschträumen nach, Blasen, oder sagen Sie ganz nüchtern Ja zu dem, was Gott in Ihr Leben legt und wie er Sie führt. Sag Archippus, Sieh auf das Amt, den Dienst, den du empfangen hast im Herrn, dass du ihn ausfüllst, wirklich ganz randvoll ausfüllst. Vernachlässige den Auftrag nicht, den du als Diener des Herrn erhalten hast. Führe ihn vollständig auf. Sieh hin, konzentrier dich darauf und häng nicht immer in der Vergangenheit und in der Gegenwart, was alles besser wäre, wenn es nicht wäre. Du verweigerst das Leben nach vorne. Es ist ein rückwärtsgewandter, von Bitterkeit zerfressener Mensch, der nicht wirklich vorankommt. Ich möchte abschließen, indem ich uns das illustriere an einer Liederdichterin, die wir alle jedenfalls dem Namen nach und von den Liedern her kennen, Fanny Crosby. Sie lebte von 1820 bis 1915 und sie wurde in sehr ärmlichen Verhältnissen in den USA geboren. Durch die Behandlung eines Kurpfuschers, der sich als Arzt ausgab, erblindete sie, als sie ein Kleinkind war. Fannys Vater starb, als sie gerade erst ein Jahr alt war. Und trotz ihrer Behinderung, und das war ja nicht mit den Hilfsmitteln, die es heute gibt bei Blinden, ja, trotz ihrer Behinderung lernte sie ganze Passagen aus der Bibel auswendig und arbeitete aktiv in ihrer Gemeinde mit. Sie erlernte dann den Beruf einer Lehrerin und unterrichtete in New York von 1847 bis 1858 und heiratete 1858 ebenfalls einen blinden Musiker und Lehrerkollegen. Ihr einziges Kind ist relativ früh verstorben. Und sie hat viel Schweres erlebt, aber sie war ein fröhlicher Mensch, das zeigt sich auch in ihren Liedern. Und sie sagt, das Erste, was ich sehen werde, ist Jesus. Das Erste, was ich sehen werde, ist Jesus. Und dann sagt sie einen Satz: Wenn ich wählen könnte, möchte ich wieder blind sein. Das heißt, das, womit man ein Leben lang hätte hadern können, warum Gott das zugelassen hat, dass dieser Kurpfuscher ihr das Augenlicht nimmt und sie 90 Jahre so durchs Leben gehen muss, das sieht sie als Gottesführung und sogar als Gottesgeschenk. Wenn ich wählen könnte, ich würde wieder gerne so meinen Weg gehen, weil ich jetzt schon die Segnungen und all das Gute erkenne, das Gott mir damit geschenkt hat. Und wir singen jetzt dann gleich im Anschluss: O Gott, dir sei Ehre, der Großes getan. Wie groß ist sein Lieben, wie groß ist sein Tun, wie groß unsere Freude in Jesus zu ruhen. Preis den Herrn, Erde, hör diesen Schall, preist den Herrn, Völker, freut euch all. Und ich will uns zum Abschluss ein Gebet vorlesen. Sie können sitzen bleiben und vielleicht können Sie es innerlich bejahen und innerlich mitsprechen. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich bedingungslos liebst und eine unaussprechliche ewige Herrlichkeit für mich vorbereitet hast. Danke, dass ich wissen darf, all meine Schuld ist mir vergeben. Die Vergangenheit ist durch dich geklärt und die Zukunft gesichert. Und in der Gegenwart bist du bei mir, lebst in mir und ich darf in dir geborgen sein. Du bist mein guter Hirte. Aber du weißt auch, das Leben ist manchmal so schwer. Auch die Angst vor dem, was noch alles kommen kann, lähmt mich so manches Mal. Nun lass mich auch ein Vertrauens-, ein Glaubensjahr zu den Begrenzungen, Schwierigkeiten, Ängsten, Sorgen und Lasten in meinem Leben haben. Befreie mich von dem unguten Vergleichen und ein anderer sein wollen. Versöhne mich zutiefst mit meinem Leben, meiner Führung, meiner Not, wissend, du machst keine Fehler und es dient alles deinem großen Ziel. Lass mich vergeben, wo andere an mir schuldig geworden sind und nicht bitter und unversöhnlich sein. Gib mir besonderes Vertrauen, ein Glauben an dich, gerade auch dort, wo ich dich nicht verstehe, ein Ja, weil du es gut meinst. Schenke, dass ich nicht ständig in der Vergangenheit und in einer unerfüllten Wunschvorstellung in meinem Leben festhänge und stattdessen das Leben aus deiner Hand nehme, so wie es ist, nach vorne blicke, meine Aufgaben ins Visier nehme und all das Schöne und Gute sehe, das du auch in mein Leben gelegt hast. Herr Jesus, ich möchte frei und fröhlich, trotz aller Schwierigkeiten, wie eine Fanny Crosby durchs Leben gehen und dir dienen, bis du kommst oder mich zu dir nimmst. Amen. Wir erheben uns und beten noch das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.